Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freue mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Wir haben uns für heute ja was besonders Spezielles vorgenommen. Wir wollen über den Lebensgefährten, ich glaube, es war deine Idee, eine tolle Idee, über den Lebensgefährten im Erbrecht sprechen. Und das führt uns schnurstracks zurück in das Jahr 2015 mit Wirkung 2017, nämlich unser neues Erbrecht. Mhm. Warum? Vorher, bis zum 01.01.2017, war ja der Lebensgefährte in den unmittelbaren erbrechtlichen Bestimmungen nicht vorhanden, kann man sagen.
Ja.
Und du warst ja eigentlich damals dabei irgendwie ein bisschen, oder? In den Vorbereitungen, also du wurdest konsultiert, glaube ich, vom Ministerium.
Ich war da ein bisschen involviert
auch. Ja? Jetzt frage ich dich irgendwie anekdotisch, war das damals diese Aufnahme des Lebensgefährten, die Berücksichtigung seiner Existenz, war das damals eigentlich ein wesentlicher Teil der Reform? Oder?
Das war schon ein großer Diskussionspunkt, weil man eben damals gefunden hat, man sollte den Lebensgefährten doch in einem gewissen Maße im Erbrecht berücksichtigen. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen, wie wir alle wissen, gibt es heutzutage sehr viele Lebensgemeinschaften. Das ist immer mehr ein Beziehungsmodell, das von den Menschen gewählt wird. Und das war die Diskussion damals, nämlich die große Frage, soll der Lebensgefährte erbrechtlich, vielleicht pflichtelsrechtlich dem Ehegatten gleichgestellt werden? Ja oder nein? Das ist diskutiert worden. Ja, und dann ist da etwas herausgekommen, wo man sagen muss, eine Gleichstellung ist es nicht geworden. Aber das müssen wir uns im Einzelnen anschauen.
Ja, schauen wir uns das an. Ich glaube mich ja zu erinnern, ich meine, die Erinnerung ist so flüchtig, aber ich glaube mich zu erinnern, dass dem Nacherlassen des Gesetzes medial irgendwie eine Art Modernisierung schon propagiert wurde, oder?
Es
wird moderner, der Lebensgefährte ist berücksichtigt. Und ich habe damals in mir selbst einigermaßen geschmunzelt über diesen Medienauftritt. Denn, naja, schauen wir es uns an. Was hat denn unser Lebensgefährte im Erbrecht bekommen? Oder fangen wir anders an. Wir unterscheiden eben zwischen Gemeinschaften aufgrund einer Ehe, Eheschluss oder eingetragenen Partnerschaft. Dieser Vertragsschluss, ja wohl einer der wichtigsten Verträge überhaupt im Leben, der begründet, wie wir sagen, einen rechtlichen besonderen Status, eine rechtliche Beziehung, die für uns im Erbrecht, glaube ich, recht einfach zu handhaben ist, mit der kann man deswegen einfach arbeiten, weil wir genau sagen können, ob dieser Status besteht oder nicht. Mhm. Die Ehe ist wirksam geschlossen oder sie ist geschieden oder sie ist in Scheidung. Also wir können aufgrund dieser Rechtsakte eindeutig bestimmen, dieser Mann hat eine Ehefrau, diese Frau hat einen Ehemann bzw. eingetragenen Partner. Und bei der Lebensgemeinschaft, da beginnt es ja schon, da verkrampfen wir uns
so
doch
einfach,
ein wenig, oder?
Ja. Vielleicht nur ergänzend, nur sicherheitshalber, du hast es eh gesagt, aber also der eingetragene Partner und der Ehegatte, die sind ja vollkommen gleichgestellt. Die sind erbrechtlich, pflichtelsrechtlich vollkommen gleichgestellt. Und ja, du sprichst diesen wichtigen Punkt an, der eben auch bei den damaligen Diskussionen so im Raum stand. An sich wollte man den Lebensgefährten durchaus angleichen an den Ehegatten, aber das Problem ist eben diese Rechtsunsicherheit, die wir beim Lebensgefährten haben. Es ist nicht so leicht festzustellen, ob eine Lebensgemeinschaft in concreto besteht oder bestand. Und deswegen hat sich der Gesetzgeber auch nicht wirklich ganz drüber getraut, hier eine Gleichstellung vorzunehmen. Weil wann liegt eigentlich eine Lebensgemeinschaft vor?
Ja, das ist ja überhaupt eigentlich der Beginn. Wir halten fest oder geben kund und halten uns vor Augen, dass der Gesetzgeber es bisher unterlassen hat. Also mir ist es nicht bekannt, dass es irgendwo in einem anderen Zusammenhang eine Regelung gäbe, die Lebensgemeinschaft zu definieren. Mhm. der rechtliche Begriff der Lebensgemeinschaft wird also, wenn man so will, vorausgesetzt vom Gesetzgeber, nicht wahr? Er ist natürlich nicht etwas völlig Unbekanntes, sondern er ist entwickelt worden, ich glaube doch vornehmlich durch die Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes in anderen Zusammenhängen, sodass man sich eigentlich dann auch und gerade dann im Erbrecht, wir werden gleich dazu kommen, aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich immer die Frage stellen sollte, worin besteht die Lebensgemeinschaft im Sinne dieser konkreten Norm? Was sind die Tatbestandserfordernisse für die Lebensgemeinschaft im, you name it, 677? Möglicherweise gibt es gar nicht die eine Lebensgemeinschaft. Aber schauen wir uns das näher an. Vielleicht diese allgemeine Umschreibung, die man in den Lehrbüchern und im Internet und in den Leitsätzen des OGH findet, die beschreiben ja die Lebensgemeinschaft als eine Wirtschafts-, Geschlechts- und Wohngemeinschaft, die eheähnlich auf lange Zeit angelegt ist. Das heißt, die innere Absicht, die Vorstellung ist wesentlich, wobei diese drei Voraussetzungen, Wohnungs-, Geschlechts- und Wirtschaftsgemeinschaft, die müssen nicht alle vorliegen. Es ist ein bewegliches System. Bewegliches System ist immer spannend und gleichzeitig aus der Sicht desjenigen, der eine sichere und klare Antwort hören will, ob jetzt im konkreten Fall eine Lebensgemeinschaft vorliegt oder nicht, dann oft enttäuschend. Also zu hören, man kann es nicht ganz genau sagen. Es gibt unzählige Entscheidungen dazu, in verschiedenen Zusammenhängen, zu verschiedenen Normen. Und diesen Zustand, den hat der Gesetzgeber des Erbrechtsgesetzes, Erbrechtsänderungsgesetzes, damals sozusagen vorgefunden, aufgegriffen, hat, so sehe ich das, Andreas, korrigiere mich, die Entscheidung getroffen, ich rühre den Begriff selbst jetzt einmal nicht an, sondern ich setze ihn voraus und punktuell, und jetzt würde ich vorschlagen, du willst da noch was ergänzen zu diesem allgemeinen, zur allgemeinen Definition.
Ja, ich möchte es noch ein bisschen ergänzen. Ich glaube, der Gesetzgeber steht auch vor der Schwierigkeit, ja, wie soll man denn allgemein und wenn ja, wo sollte man auch allgemein in der Rechtsordnung die Lebensgemeinschaft definieren? Und es kommt ja nicht von irgendwo, dass es in der Rechtsprechung so unterschiedliche Fallentscheidungen gibt. Du sprichst dieses bewegliche System an eben. Ja, es gibt so viele Varianten der Lebensgemeinschaft, dass, glaube ich, eine allgemeine Definition schlicht schwierig, vielleicht sogar nicht möglich ist. Jedenfalls hat sich der Gesetzgeber bisher nicht drüber getraut. Ich möchte aber noch was betonen. Wir haben ja sozusagen bei der Lebensgemeinschaft eine doppelte Unsicherheit. Das eine ist die Frage, wann liegt sie im rechtlichen Sinn vor? Aber ich habe ja noch immer auch das Problem des Beweises der tatsächlichen Verhältnisse. Hatten die eine Geschlechtsgemeinschaft? War das eine Wohngemeinschaft? War das wirklich auf Dauer angelegt? Wie war die emotionale Beziehung? Das heißt, auch das bedeutet ja Unsicherheit. Das heißt, es ist aus diesen zwei Gründen schwierig zu sagen, im Nachhinein gab es eine Lebensgemeinschaft, ja oder nein. Und das ist eben der Ausgangspunkt dessen, wie es dann zu den Regelungen kam, über die wir jetzt sprechen könnten.
Ist, wenn ich dir so zuhöre, und das stimmt dir natürlich in allem zu, schon ein starkes Stück. Denn, nämlich jetzt mit Blick auf die Bevölkerung, wir als, wenn man so sagen darf, die Experten verweisen jetzt eben darauf zu Recht, ich gebe dir ganz recht, dass im Einzelfall enorme Beweisschwierigkeiten bestehen. Nicht, es geht um Umstände in der Vergangenheit. Der eine sagt das eine, die anderen sagen was anderes. Bei uns ist dieser Partner, um den es geht, auch noch dazu verstorben. Also die Frage der Beweisbarkeit und das liegt mir am Herzen zu wiederholen, wir sitzen hier am Tisch und sind sogar unsicher, die rechtlichen Voraussetzungen, die sogenannten Tatbestandsvoraussetzungen präzis wiederzugeben. Nicht wahr? Also diese Rechtsunsicherheit ist schon ganz, ganz erstaunlich. bringen wir vielleicht doch ein paar Beispiele, ja, weil ich glaube, die Bevölkerung kann sich ja, ja überhaupt nicht vorstellen, was ist ein Lebensgefährte. Also, es braucht drei Elemente, wovon das eine oder andere auch im Sinne des Bewegungssystems entweder fehlen kann oder zurückgedrängt ist. Aber zum Beispiel, man wohnt getrennt. Mhm. Es gibt keinerlei wirtschaftliche Unterstützungen und man übt ausschließlich eine geschlechtliche Begegnung, regelmäßig, permanent. Und in der Öffentlichkeit sagt man auch dauernd, weiß nicht, das ist meine Frau, das ist meine Partnerin, naja, das wäre wohl keine Lebensgemeinschaft.
Nein, das ist die Frage. Ich meine, was du jetzt hier für ein Beispiel vor Augen hast, da könnte man sagen, das ist doch nach einem allgemeinen Verständnis geradezu die moderne Lebensgemeinschaft. Die wohnen getrennt, er arbeitet vielleicht dort im Ausland, sie dort im Ausland.
Beide verdienen, beide sind ökonomisch
unabhängig. Das ist doch ein modernes Verständnis auch einer Beziehung, für viele zumindest. Die haben eine emotionale Beziehung zueinander und so weiter. Sie fühlen sich als Lebensgefährten und trotzdem könnte es sein, wir wissen es ja nicht, dass man außen betrachtend sagen würde, ja, das ist schön, aber das ist keine Lebensgemeinschaft im rechtlichen Sinn. Und das finde ich schon spannend, dass es überhaupt, wir wissen es nicht, ich sage es noch einmal, aber dass es diese objektive Beurteilung gibt. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, sollte es nicht ausreichend sein, dass sich zwei Personen als Lebensgefährten empfinden? Ja? Also ist es überhaupt eigentlich zumutbar, nachdem man ja auch die Lebensgemeinschaft mit gewissen rechtlichen und mit gewissen Rechten und Pflichten ausstattet, wir kommen ja noch dazu, dass man diese objektive Beurteilung vornimmt? Sollte man nicht vielleicht rein auf das subjektive Verständnis der zwei Menschen abstellen? Also da steckt ja viel drinnen, das ist wirklich ein spannendes Thema.
Absolut, absolut. Ich wollte jetzt nur dieses eine Beispiel bringen, weil ich eben glaube, dass viele Zuhörer sich das gar nicht vorstellen können. Dass dann die Rechtsordnung daherkommt und in Abweichung womöglich ihrer subjektiven Vorstellung sagt, nein, Sie haben sich nichts zahlen lassen vom Verstorbenen und Sie waren vollkommen selbstständig und ihr habt getrennte Wohnungen gehabt und daher seid ihr rechtlich keine habt ihr keine Lebensgemeinschaft eingegangen. Das ist in der Tat ein sehr spannendes Thema, wenn ich so sagen darf, mit meinem wissenschaftlichen Zugang. Ich habe mich nie damit näher beschäftigt, aber ich fürchte, dieses Thema müsste man angehen aus der konkreten Norm heraus. Ich glaube nicht, dass es die eine Lebensgemeinschaft rechtlich gibt und dann so mit diesem Pauschalkamm löse ich dann jeden Tatbestand, sondern es hängt wohl davon ab, in welchem Zusammenhang ist es eine zwingende Norm, werden Interessen Dritter davon betroffen, eine Norm, die dann vielleicht von der Ratio darauf abstellt, dass hier tatsächlich eine besondere objektivierte Nähe besteht, oder ist es eine bloße Auslegungsregel? Aber dazu kommen wir jetzt,
würde ich vorschlagen. Aber ich möchte vielleicht nur noch kurz noch ein zugespitztes Beispiel, das auch wirklich praktisch immer wieder vorkommt, nennen. Stell dir vor, zwei Lebensgefährten, beide schon recht alt, sie wird zum Pflegefall. Sie kommt ins Pflegeheim, sie wohnen nicht zusammen, sie haben keine Wohngemeinschaft, sie haben keine Geschlechtsgemeinschaft vielleicht, sie haben rein nur noch eine emotionale Beziehung, aber es waren nur diese äußeren Umstände, die das bewirkt haben. In der emotionalen Beziehung, im inneren Verhältnis der zwei zueinander hat sich eigentlich nichts geändert. Und da fallen jetzt gleich zwei Elemente weg. Es bleibt nur noch die emotionale Beziehung. Und da ist schon die Frage, ob sie hier ihrer Lebensgemeinschaft im rechtlichen Sinn durch diese Änderung der objektiven Umstände beraubt werden. Das sind schon spannende Fragen.
Absolut. Die auch stets, und vielleicht lassen wir es dabei bewenden, wenn sie davon betroffen sein sollten, in ihr konkretes Verfahren weisen. Was meine ich damit? Sie stehen in diesem konkreten Prozess, in diesem konkreten Verlassenschaftsverfahren. Es kommt darauf an, wie geschickt, umsichtig, vollständig Sie auch vortragen, nicht was vorgetragen wird, wie kundig die Vertreterin, der Vertreter ist und am Ende des Tages, was das Gericht dann feststellen wird. Also eine durchaus große Rechtsunsicherheit schon bei der Frage, was ist überhaupt eine Lebensgemeinschaft? Mhm. Und natürlich gibt es unzählige Fälle, wo das ganz klar ist und wir stellen uns jetzt einfach mal diese Variante vor, also die leben gemeinsam, die bilden eine Ehe nach, aber warum auch immer, Hippies, ne, gibt's ja, wir lehnen die Ehe ab, oder gar Juristen, ja, die sich...
Man muss nicht Hippie sein, um die Ehe abzulehnen. Wirklich, was kann die Ehe ablehnen? Konservatives Verständnis.
Ich bin glücklich verheiratet, aber bitte, wir blenden Persönliches aus.
Natürlich.
Ja, es ist bitte alles wirklich fett. Also, ab ins Erbrecht. Was finden wir im Erbrecht? Wo wollen wir beginnen?
Na, ich würde sagen, starten wir vielleicht mit...
Mit dem Erbrecht,
mit dem
oder?
Erbrecht,
weil das interessiert
ja, weil die Menschen. Der Lebensgefährte kommt ja jetzt x-fach vor im Erbrecht. Aber wir sollten uns einmal herausnehmen, die Normen, wo der Lebensgefährte positiv berücksichtigt wurde, wo man ihn ein bisschen dem Ehegatten im positiven Sinn angenähert hat. Und das ist
du meinst, so, wo er was davon hat?
Wo er was davon hat.
Ja.
Und das sind zwei Dinge. Das ist einerseits das Erbrecht, das gesetzliche Erbrecht, das er bekommen hat, nämlich das außerordentliche gesetzliche Erbrecht, das er bekommen hat, das wir uns gleich näher anschauen. Und das Zweite ist, dass er auch ein gesetzliches, ein kleines gesetzliches Vorausvermächtnis bekommen hat. Das schauen wir uns auch gleich näher an. Und dann kommt er noch in einigen Punkten vor, ausgeschlossener Zeuge und so weiter. Da kommen wir vielleicht dann auch noch dazu. Aber diese zwei positiven Berücksichtigungen sollte man sich als Erstes anschauen. Und wenn du erlaubst, würde ich starten mit dem außerordentlichen Erbrecht des Lebensgefährten. Das ist ja geregelt in § 748 ABGB. Und da muss man jetzt, weil du ja schon zu Beginn gesagt hast, als das Erbrechtsänderungsgesetz kam, war der Lebensgefährte ganz groß in den Medien. Ja, der wird jetzt berücksichtigt, und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch heute deutlich machen, dass sich der Lebensgefährte keineswegs gesetzlich erbrechtlich abgesichert fühlen darf. Das ist er nämlich eigentlich fast gar nicht.
Ja, aber du hast doch gerade gesagt, das ist so ein außerordentliches Erbrecht, außerordentlich toll.
Außerordentlich klingt so gut.
Gell?
Es ist aber außerordentlich selten, dass es vorkommt. Es ist außerordentlich marginal und schwach, das gesetzliche Erbrecht. Denn wann ist der Lebensgefährte gesetzlicher Erbe? Nur in dem Fall, dass es erstens kein Testament zugunsten einer anderen Person gibt und zweitens, dass es überhaupt keine sonstigen gesetzlichen Erben gibt. Das heißt, keine Kinder, keine Geschwister, keine Neffen, Nichten, Cousins und so weiter. Es darf keine gesetzlichen Erben geben. Dann greift das außerordentliche Erbrecht des Lebensgefährten. Und man kann es auch umgekehrt sagen, das Gesetz sagt, na gut, bevor es zum Heimfall an die Republik kommt, bevor der Bund sich die Verlassenschaft aneignen kann, dann soll vorrangig noch gerade der Lebensgefährte sein außerordentliches Erbrecht haben. Und man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, wie oft, nämlich sehr selten, das in der Praxis vorkommt.
Ja, also jedes Wort war natürlich richtig. Ich würde aber doch gerne ein bisschen dabei stehen bleiben und die Begriffe nochmal langsam verdeutlichen. Also wir sprechen über das sogenannte gesetzliche Erbrecht. Für uns ist der Begriff selbstverständlich, für viele Menschen, glaube ich, missverständlich. Gesetzliches Erbrecht heißt nicht, das kommt zwingend zur Anwendung, sondern gesetzliches Erbrecht bedeutet, wenn der Verstorbene kein wirksames Testament errichtet hat, dann liefert das objektive Recht die Antwort, wer nun der Erbe, der Universalsukzessor sein soll. Und dann sagt eben unser objektives Recht, grundsätzlich die Blutsverwandten nach einer gewissen Rangfolge, dem sogenannten Parentelensystem, und neben diesen der Ehegatte oder eingetragene Partner. Und bis zum Erbrechtsänderungsgesetz kam da der Lebensgefährte nicht vor. Deshalb mussten sich meine beiden, die ich mir jetzt vorstelle, dieses Liebespaar, das seit 40 Jahren zusammenlebt, glücklichst ja, und nie geheiratet hat, weil sie eben diese Institution vielleicht kritisch sehen oder zu faul waren oder warum auch immer, die mussten unbedingt ein wirksames Testament errichten, damit nicht nur die Blutsverwandten als Erben zum Zug kommen. Und diese Gefahr, nämlich dass die Blutsverwandten, die Nächsten oder die Entferntesten, den geliebten Lebensgefährten verdrängen, diese Gefahr wurde nicht gebannt. Sondern, so wie du sagst, man hat zwar gesagt, und das hat man auch irgendwie in den Medien hinausposaunt, jetzt wird der Ehegatte, der Lebensgefährte, kriegt ein außerordentliches Erbrecht. Aber das kommt nur zum Zug, wenn der Verstorbene keine Nachkommen hinterlässt, wenn der Verstorbene keine Eltern und deren Nachkommen hinterlässt, wenn der Verstorbene keine Großeltern oder deren Nachkommen hinterlässt. Und jetzt sind wir dann schon eben bei der Wahrscheinlichkeit. Bitte bedenken Sie, wann stirbt man statistisch? In den, ich weiß nicht, 80er Jahren des Lebens. Also den Lebensgefährten verdrängen die Nachkommen der Großeltern. Die sind, weiß nicht, wann die geboren sind, dann 1912 oder so. Nicht? Das heißt, das sind Personen, die typischerweise dem nun zunächst auftretenden Lebensgefährten gar nicht bekannt sind. Da gibt es überhaupt keine Beziehung. Die sind völlig unbekannt gewesen. Und die gehen dem Lebensgefährten vor.
Das ist schon eine sehr interessante gesetzliche Wertung, weil natürlich müsste man ja zunächst sagen, der vermutliche Erblasserwille, den das Gesetz annehmen sollte, wäre doch, dass der Verstorbene es hinsichtlich des Lebensgefährten ähnlich halten würde wie beim Ehegatten. Dass man zumindest davon ausgehen müsste, dass dem Lebensgefährten etwas neben gewissen Verwandten zustehen sollte, im Zweifel. Dass er zumindest wohl irgendwelche Cousins und so weiter aus der dritten Parentele, so weitschichtig, relativ weitschichtig Verwandte, verdrängen sollte. Und gerechtfertigt ist diese Wertung also nur durch die vorhin schon besprochene abstrakte Rechtsunsicherheit, die der Gesetzgeber rund um die Lebensgemeinschaft erkennt. Und er nimmt in Kauf, dass also auch in Fällen, wo die abstrakte Rechtsunsicherheit sich konkret nicht verwirklicht, weil das eine klassische, klare Lebensgemeinschaft war, trotzdem der Cousin, zu dem niemals Kontakt bestand, um das ein bisschen zuzuspitzen, damit man sich einen Fall vorstellen kann, den Lebensgefährten verdrängt.
Ja, es ist, also, wie soll ich sagen, ich habe das im Hörsaal geschrieben, glaube ich, habe ich darüber nicht sehr hart delegiferender rechtspolitisch kritisiert, weil ich das also nicht sehr mutig empfunden habe, diese Reform. Und vor allem, glaube ich, muss man auch noch darauf hinweisen, selbst in jenen ganz seltenen Fällen, in denen tatsächlich im Verlassenschaftsverfahren keinerlei Verwandte festgestellt werden und dieser Lebensgefährte tief durchatmet, also stellen Sie sich eben vor, Sie waren 15 Jahre zusammen, es geht um einen Nachlass von 30 Millionen Euro. Und dann spitzen wir es noch mehr zu, Sie waren Ihr ganzes Leben mit der Person zusammen, Sie haben alles für ihn aufgeopfert. Er war oder sie war, je nachdem wer gestorben ist, derjenige, diejenige, die das Vermögen aufgebaut hat, das formell allein im Vermögen des Verstorbenen, der Verstorbenen steht. So, und Sie stehen da und leider hat er niemals ein Testament gemacht, weil zum Notar oder zum Rechtsanwalt geht man nicht, das kostet zu viel Geld. Oder noch bitterer, es gibt ein Testament, aber dabei sind irgendwelche Formfehler passiert. Jetzt ist dieses Testament unwirksam, das ist überhaupt das Bitterste. Nicht, ne? Und jetzt steht dieser Lebensgefährte da im Verlassenschaftsverfahren, hört das zum ersten Mal, zittert wochenlang. Warum zittert er? Er wartet, was der Gerichtskommissar herausfindet, ob es nicht vielleicht doch Verwandte gibt. Und nach, ich weiß nicht, 3-4 Monaten sagt der Gerichtskommissar, er hat einen Aufruf gemacht, einen Edikt geschaltet, es gibt keine Verwandten, hat niemanden gefunden. Jawohl, sie verdrängen den Staat, nicht? Also wenn es gar keinen Erben gäbe, dann würde eine Verlassenschaft kaduk werden, dem Staat anheimfallen. Bravo, alles gut gegangen. Und selbst in diesen Konstellationen, sage ich Ihnen, können Sie sicher sein, dass private Unternehmer möglicherweise, wie auch immer, das Faktum dieser Verlassenschaft in Erfahrung bringen und sich nicht mit den Anstrengungen und Erkenntnissen des Gerichtskommissars begnügen, sondern sich auf die Suche machen, ob nicht vielleicht doch in Südwestafrika oder in Kanada oder in Australien ein verwandter Nachkomme in der Großeltern der dritten Parentel zu finden ist, dem man dann das Angebot macht: Hallo, ich bin ein sogenannter Erbensucher. Ich hätte für Sie eine Verlassenschaft, schließen wir einen Vertrag und zahlen Sie mir bitte eine, wie auch immer, Fee, Courtage oder was auch immer, Provision. Und dann kommt der und unser Lebensgefährte verliert im Nachhinein als redlicher Scheinerbe dann doch noch die Erbschaft.
Das heißt, und was du schilderst, Christian, entschuldige, ja, klingt ja wie aus einem Hollywood-Film, diese Erbensuche für manche Zuhörer. Und wir möchten aber hier betonen, das ist die Realität, das ist die Praxis. Und ich möchte es nur auch erklären, auch für die Zuhörer, wie ist das mit diesen Erbensuchern? Woher wissen die, dass es da so eine Verlassenschaft gibt? Wenn der Gerichtskommissar im Verlassenschaftsverfahren keine gesetzlichen Erben findet, ist er verpflichtet, ein Erbedikt einzuschalten. Das ist eine öffentliche Bekanntmachung in der Ediktsdatei, wo mögliche Erben aufgerufen werden, sich zu melden. Da schauen sich in der Regel keine gesetzlichen Erben an. Aber wer sich
vor allem keine aus Kanada.
Das ist richtig. Aber es ist sozusagen, kann man, glaube ich, durchaus so formulieren, wie der Postkorb der Erbensucher. Die schauen nämlich jeden Tag rein und sehen dann, wo niemand gefunden wurde. Und dort beginnen sie zu suchen. Und ich kann nur sagen, ich habe sehr, sehr viele Verlassenschaftsverfahren, wo solche Erbensucher wirklich fündig werden. Also so läuft das auch wirklich in der Realität der Verlassenschaftsverfahren ab.
Ja. Genau. Und wenn du eben kombinierst die Erkenntnis, wie selten es ist, dass keine bekannten gesetzlichen Erben vorhanden sind, mit dem Fall, wie häufig es ist, dass bei Verlassenschaften, wo sich's auszahlt, dann doch noch gesetzliche Erben auftauchen, dann, wie gesagt, kommst du möglicherweise zu der Einschätzung, dass du diese großartige gesetzliche Errungenschaft doch eher kritisch siehst.
Und jetzt müssen wir aber noch eines zusätzlich einblenden. Jetzt haben wir so beschrieben, unter welchen sehr unwahrscheinlichen Voraussetzungen der Lebensgefährte als gesetzlicher Erbe zum Zug kommen könnte. Und jetzt sagt der Gesetzgeber aber noch etwas. Das ist mir noch immer zu unsicher. Das ist mir noch immer zu unsicher und sagt, es gibt eine zusätzliche Voraussetzung, die dieser Lebensgefährte erfüllen muss, um zu diesem seltenen Erbrecht zu kommen. Nämlich er sagt, dieser Lebensgefährte muss zumindest in den letzten 3 Jahren vor dem Tod des Verstorbenen im gemeinsamen Haushalt gelebt haben. Und er sagt dann weiter, dass nur ausnahmsweise kann von dieser Zusatzvoraussetzung abgesehen werden, wenn der gemeinsame Haushalt nicht gegeben war, zum Beispiel aus gesundheitlichen, beruflichen Gründen. Das heißt, er fängt dann noch einmal, es ist ihm noch immer zu unsicher, das heißt, das brauchst du auch noch. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine, wie wir es eingangs beschrieben haben, moderne Lebensgemeinschaft hat, wo man einfach nicht zusammenlebt, nicht aus gesundheitlichen, vielleicht auch nicht aus beruflichen Gründen, dann hat man kein außerordentliches Erbrecht.
Das ist wirklich erstaunlich. Und ich erinnere daran, was ich vorhin gesagt habe, diese Einschränkung 3 Jahre und Gegenausnahme im 748 Absatz 2, dass man vom Haushalt, gemeinsamer Haushalt, ja, ausnahmsweise absieht, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, das wiederum ist keineswegs bei allen Tatbeständen im Erbrecht erfasst. Es gibt also verschiedene Arten von Lebensgefährten, könnte man sagen, von erbrechtlicher Relevanz. Wir kommen dann gleich zum sogenannten Vorausvermächtnis. Ja. Dort gibt es wiederum die 3 Jahre, aber nicht die Gegenausnahme.
Richtig.
Also, wo man sich auch fragt, warum, was ist passiert? Wird sie unaufmerksam oder ist möglicherweise die Reform ein bisschen zu schnell gegangen? Aber das führt jetzt zu weit. Ja, aber wir halten fest, dieses außerordentliche Erbrecht ist nicht die große Errungenschaft. Dieses außerordentliche Erbrecht des Lebensgefährten halte ich persönlich für ein Kuriosum, für ein Danaer-Geschenk, wenn es zur Anwendung kommt. Also wenn das wirklich zur Anwendung käme, würde ich dem Lebensgefährten sagen, gnädige Frau oder lieber Herr, rechnen Sie damit, dass in den nächsten 3-4 Jahren vielleicht doch noch irgendjemand daherkommt. ein noch nicht Bekannter. Ja. Geben Sie nicht alles aus, sonst wird das alles unangenehm. Ich finde, man hätte das anders und mutiger machen können.
Das sehe ich auch so, Christian. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, in Wahrheit, wenn man es präzise analysiert, würde ich sogar sagen, dass dieses außerordentliche Erbrecht des Lebensgefährten eher zu einer Verunsicherung der Position des Lebensgefährten geführt hat, weil es, wie wir gesagt haben, in der Praxis praktisch nicht vorkommt, aber eher aus diesem gesetzgeberischen Akt eine vermeintliche gewisse Absicherung in der Bevölkerung verstanden wurde, die vielleicht da oder dort dazu führt, dass man sich abgesichert fühlt, es aber nicht ist und auf ein Testament vergisst. Also das ist meines Erachtens dem Gesetzgeber wirklich nicht gelungen. Er hat fast, um es ein bisschen zuzuspitzen, das Gegenteil dessen bewirkt, was er eigentlich wollte.
Genau.
Und das halte ich eigentlich für problematisch.
Auch in Verbindung mit dem sozusagen Marketing danach. Ja?
Genau. Ja.
Und ich erinnere, also daher, und ich erinnere nicht daran, ich erinnere mich an einen Fall, irgendwann im Fernsehen war der, glaube ich, bei irgendeinem, ich weiß nicht, Help oder so. Ich werde ihn gleich schildern. Bevor ich den Fall schildere, unser Appell oder Hinweis, Sie müssen ein wirksames Testament errichten. Ansonsten sind Sie in Ihrer Partnerschaft völlig ohne Schutz. Dieses außerordentliche Erbrecht ist ein Theoretikum, spitze ich jetzt zu, ein bisschen übertrieben Absolut. Formuliert. Und jetzt eben erinnere ich mich an den Fall, das war irgendwann im Fernsehen vor vielen, vielen Jahren. Das war eben so dramatisch. Zwei leben zusammen, einer ist äußerst wohlhabend, die leben nicht 2 Jahre zusammen, die leben nicht 5 Jahre zusammen, die leben 40 Jahre zusammen. Ein richtiges, liebenswürdiges, altes Pärchen, aber nicht verheiratet. Und sparefroh, es gibt ein Testament, ein eigenhändiges. Natürlich gleich, weil er hat nicht so gern geschrieben, das war so anstrengend. Daher hat es die Gefährtin formuliert, Testament von uns beiden. Wenn ich sterbe, dann ist er mein Erbe, wenn er stirbt, dann bin ich sein Erbe. Mhm. Nicht? Unterschrift von beiden. Und in diesem Fall, der Wortlaut war natürlich schon etwas, wie soll ich sagen, eleganter formuliert von der Dame. In diesem Fall lag vor eine Erbseinsetzung zu ihren Gunsten für den Fall, dass er als Erster stirbt, eine Erbseinsetzung zu seinen Gunsten für den Fall, dass sie als Erster stirbt, unterschrieben von beiden.
Ja.
Das heißt, mit Blick auf ihre Anordnung war es ein wirksames, eigenhändiges Testament und mit Blick auf seine Anordnung war es ein unwirksames, fremdhändiges Testament, weil es keine Zeugen gab, etc. etc. Und nach dem Tod war dann in dem Fall niemand anderer da und da war dann das Fernsehen da und Skandal und diese Frau kriegt es jetzt nicht und dann war ein Vertreter von der Finanzprokuratur, irgendein Magister oder eine Frau Magister, die den Staat vertreten hat und im Fernsehen erklären musste, dass leider jetzt dieses Vermögen eben heimfällig wird, das heißt an den Staat geht, wenigstens dieser Fall, wenn wir unterstellen, dass auch keine Verwandten gefunden werden, der wäre nun zugunsten der Dame aufgefallen. Ja. Aber damals, oder wenn jetzt eben irgendwelche Verwandte auftreten, bedenken Sie, als die Hinterbliebene, sie kriegen an sich nichts. Nada, niente. Obwohl sie 50 Jahre mit ihm zusammengelebt haben. Hätten sie geheiratet, wären sie in dem Beispiel, das wir jetzt gebracht haben, Alleinerbin. Gut.
Übrigens, dieses gemeinschaftliche Testament, das du da erwähnt hast, nämlich, dass es eine Testamentsurkunde für 2 Personen gibt, das müssen wir vielleicht nur kurz erwähnen. Achtung, Achtung, das dürfen nur Ehegatten machen. Und ich rate sehr davon ab, so ein gemeinschaftliches Testament zu errichten. Das kommt immer wieder vor. Und ganz oft gibt es genau dieses Problem, das du jetzt gerade beschrieben hast, Christian, dass eben einer von beiden das schreibt. Meistens ist es eben die Frau, weil sie schöner schreibt. Und dann ist es natürlich, so wie du richtig sagst, aus dem Blickwinkel von ihm ein fremdhändiges Testament. Das ist ein nicht seltener Formfehler. Bitte errichten Sie kein gemeinschaftliches Testament.
Ja, vor allem wichtig. Zum Notar und zum Rechtsanwalt, sie müssen ja aufgeklärt werden.
Kommen wir zum Lebensgefährten wieder. Jetzt ja, sind wir, glaube ich, das gesetzliche Erbrecht durch, oder?
Das lassen wir jetzt stehen und gehen zum nächsten. Das ist ja überhaupt die Überhöhung. Jetzt muss ich mich zusammenreißen, damit ich mich nicht noch mehr aufrege. Nämlich das sogenannte gesetzliche Vorausvermächtnis des Lebensgefährten, das anknüpft an das gesetzliche Vorausvermächtnis des Ehegatten. Mhm. Andreas, bitte.
Ja, da muss man zuerst einmal sich einblenden, was ist denn das gesetzliche Vorausvermächtnis des Ehegatten? Das ist in § 745 ABGB geregelt und sieht zweierlei vor. Nämlich einerseits hat der überlebende Ehegatte das Recht, lebenslänglich, unentgeltlich in der Ehewohnung, wenn es eine gibt, weiter wohnen zu dürfen. Und er hat auch das Recht an den zum Haushalt zugehörigen Gegenständen. Das ist ein Recht des Ehegatten. Und auch da hat sich der Gesetzgeber überlegt, da wollen wir jetzt den Lebensgefährten auch annähernd so begünstigen.
Also das gab es schon, das Vorausvermächtnis des Ehegatten, genau. Hat lange Tradition, wenn ich so sagen darf, das gab es schon einige
Jahrzehnte. Und dann hat der Gesetzgeber dann einen Absatz 2 dazugehängt und hat gesagt, auch der Lebensgefährte hat ein gesetzliches Vorausvermächtnis. Allerdings,
nur,
wie lange
das Wohnrecht? Moment, auch diese Voraussetzung.
Auch wieder drauf drei herum, Jahre Haushalt ist
Voraussetzung. Drei Jahre gemeinsamer Haushalt ohne Einschränkung, was man vielleicht hier erklären kann, weil es ja eben
um die Wohnung ist. Hat eine Erklärung.
Aber wir erwähnen es. Und jetzt kommt aber der Knaller, der mich eben so aufregt. Ich kann es nicht aussprechen.
Nein, ich schaffe es auch nicht.
Ich kann das nicht.
Was glauben die Zuhörer? Wie lang darf der Lebensgefährte?
Darauf kann niemand kommen.
Nein, das glauben sie nicht. Sollen wir sagen?
Okay. Sie haben das zwingende Recht als Lebensgefährte weiterhin in dieser herrlichen 350 Quadratmeter Wohnung im ersten Bezirk, in der Sie seit 60 Jahren wohnen zu bleiben. Allerdings nur, Andreas?
Ein Jahr.
Genau,
ein Jahr. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt der Wohnrecht ist oder verlängerte Räumungsfrist.
Ja, ich bezeichne es immer als verlängerte Räumungsfrist, aber dann kriege ich den Vorhalt, dass ich eben so zynisch und zu kritisch sei. Aber es ist im Effekt von vielen so empfunden.
Ja.
Also das Verlassenschaftsverfahren ist mitunter noch gar nicht beendet. Da muss schon die Lebensgefährtin, der Lebensgefährte weichen. Und weil der Gesetzgeber ein Ästhet ist, hat er eben mit Blick auf das Vorausvermächtnis des Ehegatten eine vollständige Nachbildung geliefert. Mhm. Nicht nur weiter dort wohnen bleiben für ein Jahr, sondern, wie formuliert er das? Moment einmal. Steht ein solches gesetzliches Vermächtnis.
Genau.
Das heißt,
also ihm steht
zum Hausrat.
Ihm steht auch der Hausrat zu, und da gibt es ja die Diskussion, die wir jetzt nicht vertiefen müssen. Was heißt das? Hat er ein Benutzungsrecht oder ist das ein auflösendes Eigentumsrecht? Das, glaube ich, können wir lassen. Er darf den Hausrat ein Jahr benutzen.
Genau, ein Jahr darf er noch hier sitzen bleiben. Das heißt, die Trauerzeit abwarten, und dann muss er sich halt leider, pardon, schleichen. Eine Anordnung, die ich wiederum rechtspolitisch zur Kenntnis nehme, aber irritiert bin, wenn irgendjemand hier von einer wirklichen Verbesserung oder einem Wurf der Position des Lebensgefährten spricht. Mhm. Wir sehen, der Unterschied zwischen der Begründung einer eingetragenen Partnerschaft oder einem Eheschluss und einer Verbindung, die zwischen den beiden Personen genauso eng oder noch intensiver gelebt wird, ohne diesen Formalakt, macht rechtlich im Erbrecht einen gigantischen Unterschied. Wir werden über dieses Vorausvermächtnis noch einmal oder noch öfter sicher reden, dann im Zusammenhang mit dem Ehegatten.
Unbedingt,
ja. Es ist eine äußerst starke Rechtsposition, insbesondere auch im Verhältnis zu den Kindern. Also mit der Ehe, mit der Entscheidung, die Ehe einzugehen, da lässt sich viel gestalten, auch im erb- und pflichtteilsrechtlichen Sinn. Aber das lassen wir jetzt, glaube ich, so stehen.
Ja, sonst lassen wir so stehen.
Sprengt das unsere heutige Session. Ja, das sind einmal die großen Goodies, oder? An den Lebensgefährten.
Das es gibt die,
noch eins. Das,
ja, ein Goodie.
Ja, das haben wir noch nicht erwähnt.
Gibt's noch?
Irgendwie
das
schon.
Gar nicht,
oh, ja, schon eine Sache, wo ich sage, das ist in Ordnung, das ist okay. Der Gesetzgeber hat durch das Erbrechtsänderungsgesetz etwas ganz Neues geschaffen, das war wirklich eine Neuigkeit, nämlich das sogenannte gesetzliche Pflegevermächtnis.
Ja, stimmt,
hast du recht.
Ja.
Und bitte, Andreas, was ist das wieder?
Da hat sich der Gesetzgeber überlegt, dass er regeln möchte, dass pflegende Personen, nämlich nächste Angehörige, und dann nimmt er auch auf den Lebensgefährten, die den Verstorbenen in den letzten 3 Jahren gepflegt haben, dass die schon Kraft Gesetzes ein eben sogenanntes Pflegevermächtnis, das heißt einen Anspruch auf Abgeltung ihrer Pflegeleistungen haben. Und das hat er eben nicht nur gewissen gesetzlichen Erben, das ist übrigens weit gefasst, da gehören zum Beispiel auch die Schwiegerkinder dazu, zugestanden, sondern eben auch dem Lebensgefährten.
Ja. Und dessen Kinder, interessanterweise.
Ja, das, da ist nachgebildet, so wie auch die Schwiegerkinder dabei sind. Also da hat er einen relativ weiten, mit Blick sozusagen in die familiären Realitäten, in die Pflegerealitäten, hat er da einen fürs Erbrecht ganz ungewöhnlichen Umfang an potenziell berechtigten Pflegevermächtnisnehmern gezogen.
Und hier ohne Einschränkung von wegen 3 Jahre gemeinsamer Haushalt.
Ja,
also hier
lockerer,
treffen
ja.
wir auf eine Norm, wo man vielleicht argumentieren könnte, dass überhaupt der Begriff des Lebensgefährten womöglich lockerer zu sehen ist. Ist doch diese Einschränkung über das Pflegevermächtnis, machen wir mindestens ein gesondertes Gespräch, eine herrliche neue Normenstruktur, aber ist doch, behaupte ich, die personelle Einschränkung der Berechtigten ohnehin kritikwürdig. Was meine ich damit? Es geht um Menschen, die vor dem Tod gepflegt haben, wo es keine Entgeltsvereinbarung gab, weil man halt darüber nicht geredet hat. Und dann kommt der Gesetzgeber und führt dieses gesetzliche Vermächtnis ein, eine gewisse Abgeltung, was ich begrüße persönlich, und sagt aber dazu, nein, das kriegen nur ganz bestimmte Angehörige. Wenn du nicht zu der Gruppe gehörst, dann fällst du da nicht rein. Und eine tragende Begründung habe ich zumindest noch nicht gelesen, warum das eigentlich hier so eingeschränkt wird. Und daraus würde ich eben eher meinen, dass man nicht restriktiv beim Verständnis des
Lebensgefährten könnte man möglicherweise so sehen, aber dass er da beim Lebensgefährten nicht so vorsichtig ist wie beim außerordentlichen Erbrecht, ist natürlich nachvollziehbar, weil es ja sozusagen keine Begünstigung im eigentlichen Sinn ist, sondern ja eben eine Abgeltung von erbrachten Leistungen. Das ist durchaus nachvollziehbar. Ja, aber jetzt sind wir mit den Goodies durch. Sonst gibt es keine Goodies mehr für den Lebensgefährten.
Dann haben wir ihn, dann ist er halt irgendwie so ein Objekt, nicht? Ein Objekt, ein mögliches Objekt eines widerlichen Menschen, der ihn attackiert und deswegen erbunwürdig wird oder enterbt werden kann. Also es gibt einen besonderen Erbunwürdigkeitsgrund nach 541, wenn man gegen den Lebensgefährten des Verstorbenen eine strafbare Handlung setzt, die nur vorsätzlich begangen werden kann und mit einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist. Korrespondierend damit einen Enterbungsgrund, was das dann im Detail ist, werden wir dann auch im Rahmen des Pflichtteilsrechts, glaube ich, näher mal besprechen.
Aber ist auch interessant, nicht? Und da sagt der Gesetzgeber, das ist natürlich auch sozusagen, wenn der Pflichtteilsberechtigte sich in bestimmter Weise gegen den Lebensgefährten des Verstorbenen gerichtet hat, dann kränkt das auch den Verstorbenen, dann verwirklicht sich da auch ein Unwert gegen den Verstorbenen und das kann eben zur Erbunwürdigkeit oder Enterbung führen. Aber es ist schon interessant, dass hier den Gesetzgeber die Unsicherheit der Lebensgemeinschaft nicht so berührt, wie zum Beispiel beim außerordentlichen.
Und wieder keine 3 Jahre.
Dann nimmt das lockerer.
Dann nimmt er so wieder lockerer. Ob er sich dabei was gedacht hat, der Gesetzgeber.
Das ist nämlich überhaupt eine interessante Beobachtung, Christian, dass schauen uns jetzt vielleicht noch die anderen Normen an, aber dort, wo es um positive Berücksichtigung, ja, die Begünstigung des Lebensgefährten geht, da ist die Verunsicherung des Gesetzgebers groß, da ist er restriktiv, schafft Zusatzvoraussetzungen, macht die Begünstigung viel kleiner als beim Ehegatten. Mhm. Und dort, wo es zum Beispiel darum geht, da schauen wir uns jetzt gleich an, ist ein Testament gültig oder ungültig, weil hier vielleicht der Lebensgefährte des begünstigten Testamentszeuge war, siehe letzte oder vorletzte Podcast-Folge. Vorletzte war das, genau, die befangenen Testamentszeugen. Da nimmt das locker den Lebensgefährten. Da schafft er keine Zusatzvoraussetzung, obwohl es um die Formgültigkeit, die Form, die Wirksamkeit des letzten Willens geht. Das ist eigentlich interessant. Also es gibt im negativen Bereich, in der Frage Gültigkeit einer letztwilligen Verfügung oder Auflösung einer letztwilligen Verfügung durch Auflösung der Lebensgemeinschaft, schauen wir uns auch gleich an, da nimmt der Gesetzgeber locker die mit der Lebensgemeinschaft verbundene Rechtsunsicherheit in Kauf, schafft eine vollkommene Gleichstellung zum Ehegatten. Nur bei den positiven Berücksichtigungen, bei den Begünstigungen des Lebensgefährten, da hält er sich zurück.
Fragt man sich, wer hat sich hier was gedacht?
Gut. Hat sich jemand was gedacht?
Boah, das war jetzt böse formuliert von dir, aber bitte sehr. Der zeugnisunfähige Zeuge, du hast ihn erwähnt, wir haben das eben vor der vorletzten Folge an sich besprochen, hier keinerlei besondere Qualifikation des Lebensgefährten. Er ist gemäß § 588 Absatz 1 hinsichtlich einer Zuwendung an seinen Lebensgefährten ein untauglicher Zeuge, nicht wahr? Lebensgefährte, so wie es seine, du hast das, glaube ich, damals eh auch sehr intensiv beschrieben, wie weit das dann geht, nicht nur der Lebensgefährte selber, sondern diese Begriff Ausstrahlung hast du verwendet. Also auch da höchste Vorsicht. Und am Ende kommen wir jetzt noch zu einer Norm, die für sich selbst genommen wahrscheinlich mehr Zeit für sich verlangt. Ja. Eine meines Erachtens äußerst heikle Norm.
Ganz spannend.
Der Paragraph 725, der an die Auflösung einer Lebensgemeinschaft die Konsequenz knüpft, dass eine frühere letztwillige Verfügung zugunsten des Lebensgefährten als aufgehoben zu deuten ist, sofern nicht nachgewiesen werden kann und der entsprechende Wille auch eine Andeutung im einstigen Testament, in der einstigen letztwilligen Verfügung findet, dass diese Auflösung der Gemeinschaft, diese Trennung des emotionalen Bandes die letztwillige Verfügung nicht berühren soll. Und das ist eine ungemein vielschichtige Norm, die äußerst spannend ist, die, ich sage es gleich dazu, wenn sie zur Anwendung kommt, enorme Kosten bedeutet für alle Beteiligten. Wir werden uns das ausstreiten, entweder einen Vergleich schließen oder wir werden uns das ausstreiten. Was meine ich damit? Ob diese Zweifels-, Vermutungs-, Auslegungsregel, auch darüber können wir streiten, jetzt zur Anwendung kommt oder ein abweichender Wille besteht, das wird das Beweisverfahren ergeben. Und dann braucht es allerdings zusätzlich noch, es gibt glaube ich schon 3 oder 4 Entscheidungen des obersten Gerichtshofs dazu, eine Andeutung eines Aufrechterhaltungswillens im ursprünglichen Testament.
Habe ich das jetzt so halbwegs richtig? Hast du sehr präzise geschildert, aber mach mal vielleicht ein Beispiel, dass man sich gut vorstellen kann. Es gibt zwei Lebensgefährten. Der Lebensgefährte macht ein einfaches Testament zugunsten seiner Lebensgefährtin. Sie soll meine Alleinerbin sein. Dann stirbt er. Gesetzliche Erben treten auf, ein Neffe, eine Nichte, und behaupten jetzt, dass zu Lebzeiten die Lebensgemeinschaft, nämlich nach der Testamentserrichtung, aufgelöst wurde. Und jetzt kann es um die Frage gehen, ja, wurde sie wirklich aufgelöst? Bestand sie zum Schluss noch, die Lebensgemeinschaft, ja oder nein? Und je nachdem, wie man diese Frage entscheidet, wird man sagen, entweder Lebensgemeinschaft bestand noch, dann gilt das Testament, oder die Lebensgemeinschaft bestand nicht mehr, dann ist das Testament nach § 725 aufgelöst. Es sei denn, es hätte wirklich der Testator, was ja fast nie vorkommt, angedeutet im Testament, mir ist egal, ob wir zum Schluss noch in einer Lebensgemeinschaft sind. Ich will, dass die jedenfalls erbt. Und da wird es an der Stelle schon interessant, weil wir eines erkennen. Die Frage, es geht immer um die Frage, bestand eine Lebensgemeinschaft, ja oder nein? Ich sage es noch einmal, beim gesetzlichen Erbrecht sagt der Gesetzgeber, das ist so heikel, wir wollen dem Lebensgefährten eher kein Erbrecht geben. Hier geht es um die Frage, wollen wir dem Lebensgefährten ein testamentarisches Erbrecht zugestehen oder nicht? Und hier stört ihn plötzlich diese Unsicherheit in der Frage, bestand die Lebensgemeinschaft, ja oder nein? Überhaupt nicht. Und plötzlich kann diese Unsicherheit und diese Beweisfrage durchschlagen.
Naja, also ich glaube, ich möchte es doch noch ein bisschen mehr präzisieren, weil da steckt so wahnsinnig viel drinnen. Erstens einmal, ich deute es ein bisschen anders. Es geht hier darum, ob der Gesetzgeber dem Lebensgefährten ein testamentarisches Erbrecht nimmt. Diese Norm ist eine Norm, mit der ihm ein testamentarisches Erbrecht genommen wird. Und, das hast du jetzt am Schluss gesagt, ich möchte es akzentuieren, im Streitfall wird einmal zunächst zu klären sein, wenn der Rechtsvertreter des Lebensgefährten, des angeblichen Lebensgefährten, das beachtet, ob er überhaupt ein Lebensgefährte war, denn unser Pseudo-Lebensgefährte hätte größtes Interesse daran, nicht Lebensgefährte zu sein, sodass diese Zweifels-, Vermutungs-, Auslegungsregel nicht zur Anwendung kommen. Mhm. Und daher möchte ich jetzt auch einen Schritt zurückgehen und beschreiben und uns vor Augen halten, das Testament, welches den Wortlaut hat, ich setze Karin irgendwas, also ein Name, zu meiner Alleinerbin ein. Das Testament wurde errichtet vor 10 Jahren. Die waren befreundet, ganz eng befreundet, Lebensgefährten, was auch immer, nur nicht verheiratet. Und danach, unterstellen wir unstrittig, 5 Jahre später kommst du zu einem wahnsinnigen Zerwürfnis, die beiden reden nichts mehr miteinander. Und wiederum danach, 5 Jahre später, stirbt er. Der Umstand, dass Sie als gesetzlicher Erbe beweisen können, und das bestreitet diese imaginäre Karin gar nicht, dass sie keinerlei Beziehung mehr hatte zu dem Verstorbenen, führt nicht per se dazu, dass die testamentarische Erbsansetzung unwirksam wird. Ein anderes Beispiel, Sie setzen einen Ihrer Brüder zum Erben ein. 5 Jahre später zerstreiten Sie sich unheilbar. Sie reden nichts mehr mit ihm die weiteren 10 Jahre. Vergessen aber das Testament. Wenn es kein jüngeres Wirksames gibt, bleibt die Erbsansetzung grundsätzlich aufrecht. Wenn man nun daran denkt, naja, das muss man ja anfechten können, Willensmangel. Und dann kommen wir zu dieser interessanten Frage, wie behandelt unser Erbrecht die Veränderung der Verhältnisse, die sich der Verstorbene bei der Testamentserrichtung vorgestellt hat. Und da sind wir bei einer anderen Norm, bei einer Grundsatznorm, nämlich bei jener über den Motivirrtum, über den Irrtum, über Zukünftiges.
572, ja.
Genau, und da, was die meisten sozusagen jetzt nicht am Schirm haben, ist unser Erbrecht extrem restriktiv. Die Anfechtung ist nur möglich, wenn das hervorragende Motiv ist, und, da geht es dann noch weiter dahin, sodass, und jetzt bin ich wieder bei unserer Norm, dieser 725 tatsächlich eine Ausnahme ist. Mhm. Wenn man aus der Sicht des Begünstigten zu seinem Nachteil, wäre er kein Lebensgefährte, greift das nicht. ist da einer, dann greift es. Mhm. Und natürlich kann man sich überlegen, muss man das nicht analog anwenden, aber ich glaube, da gibt es schon eine Entscheidung des Obersten, ja, der das auch ganz so formal durchexerziert,
ja, ja,
wenn es, er musste der Lebensgefährte damals gewinnen. Ja.
Und ich glaube, den 725 versuchen wir den jetzt gar nicht zu sehr zu vertiefen. Das machen wir ein anderes Mal. Aber lass mich eins noch vielleicht zum Abschluss sagen. Ich möchte das noch einmal betonen.
Ja, den werden wir jedenfalls gesondert.
Das müssen wir unbedingt machen.
Ausführlich.
Aber lass mich noch einmal zum Lebensgefährten aus meiner Sicht abschließen wie folgt. Eigentlich wäre die große Frage für den Gesetzgeber gewesen, soll die Lebensgemeinschaft, soll der Bestand einer Lebensgemeinschaft entscheiden können über die Erbfolge, über das Erbrecht, ja oder nein? Ist uns das zu unsicher, ja oder nein? Und meines Erachtens ist er nicht stringent vorgegangen, weil er da locker umgeht beim 725, da entscheidet der Bestand der Lebensgemeinschaft, ja, über die testamentarische Erbfolge, und bei der gesetzlichen Erbfolge macht er das ganz anders. Meines Erachtens ist das insgesamt das System rund um den Lebensgefährten im Erbrecht reformbedürftig.
Ich gebe dir vollkommen recht und möchte abschließend, weil wir jetzt uns doch mit diesem 725 beschäftigt haben, zu dieser Bestimmung und zu diesen unzähligen Fragen und Rechtsunsicherheiten, die sich aus ihr ergeben, die Lösung abschließend bitte allen mitgeben. Das ist eine Auslegungs-, Vermutungs-, Zweifelsregel, was auch immer, im Zusammenhang mit einem Testament. Sie brauchen natürlich ein hervorragendes, von einem Berater mitgestaltetes Testament, das all diese Zweifel berücksichtigt, aufnimmt und bewältigt. Du hast es vorhin so gesagt, man könnte sich durchaus überlegen, ausdrücklich anzuordnen, dass diese Anordnung unabhängig davon ist, ob diese Lebensgemeinschaft, wenn es eine war, Bestand hat oder aufgelöst wird. Und dann muss man dem Mandanten dazu sagen, jetzt haben Sie Rechtssicherheit. Und wenn sich's ändert, wenn sie sich trennen, dann müssen sie ein neues Testament machen. Dann bleibt halt das Risiko, das ist ganz entscheidend. Wenn sich die Umstände verändern, neues Testament. Also wir halten für heute fest, was wir, glaube ich, immer wieder sagen. Und ich glaube, Sie glauben es uns auch und verstehen mittlerweile, dass das nicht irgendwie ein leerer Aufruf ist, so von wegen, ja, die sagen das, sondern dieses Testamentsrecht, dieses Erbrecht, wenn es einmal was zu erben gibt, sparen Sie nicht am falschen Platz. Andreas, das ist heute wieder wie im Flug vergangen.
Viel zu schnell, aber es war spannend.
Hat ich glaube, wir haben Freude ein bisschen überzogen und wir machen eine Sonderfolge über den 725.
Den freue ich mich schon auf den 725.
Danke
dir. Schön was, danke dir.
Danke, servus.